мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Владимир Путин am 24. Februar 2022, wenige Stunden zuvor, hat er den Angriffsbefehl gegeben. Während er spricht, rollen im Osten, Süden und Norden hunderte russische Panzer über die ukrainische Grenze. In Kiew, Charkiw und vielen anderen ukrainischen Städten schlagen Raketen ein. Der Krieg ist zurück in Europa. Aber Putin erklärt, es handle sich um eine Spezialoperation. Russland müsse einen Genozid im Donbass verhindern und die Ukraine von den Neonazis befreien. In Kiew, sagt Putin, herrschten Neonazis, Marionetten der NATO. Und so, wie die Rote Armee 1945 Hitler besiegte, so müssten die russischen Truppen nun im Frühjahr 2022 mit den ukrainischen Faschisten aufräumen. Zwei Jahre und abertausende Kriegstote später erzählt Russlands Präsident noch immer die gleiche Geschichte vom Kampf gegen die angebliche Neonazi-Clique in Kiew.
My name is Denis Prokopenko. I'm a commander of the Azov Regiment. The defense of Mariupol has already been going for 12 days.
Mein Name ist Denis Prokopenko. Ich bin der Kommandant des Azov-Regiments in Mariupol. Wir verteidigen die Stadt seit 12 Tagen. Unsere Kämpfer erfüllen an der Front ihre Pflicht. Der Feind konnte bisher nicht in die Stadt eindringen.
Im März 2022, kurz nach Beginn der Invasion, belagern die russischen Truppen Mariupol. Innerhalb von 3 Monaten wird die Hafenstadt am Asowschen Meer in Grund und Boden gebombt. Zuletzt leistet nur noch das sogenannte Azov-Regiment Widerstand. Ein paar hundert ukrainische Kämpfer, die sich im Azov-Stahlwerk verschanzen.
Unsere Soldaten kämpfen tapfer. Heute ist die Zeit, an die internationale Gemeinschaft, an Europa und die Welt zu appellieren. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen eine Flugverbotszone, moderne Waffen, humanitäre Hilfe für die Zivilisten in der Stadt. Wir müssen in dieser historischen Zeit zusammenstehen, den Aggressor stoppen, Mariupol und die Ukraine retten. Ruhm der Ukraine.
10 Jahre zuvor war das Azov-Regiment noch ein paramilitärisches Sammelbecken für extrem nationalistische und ultrarechte Milizionäre. Sie bekämpften die Separatisten im russisch besetzten Donbass. Die Miliz geriet in Verruf. Sie unterhielt Kontakte zu rechtsextremen Organisationen in den USA und Westeuropa. Sie führte Nazi-Symbole wie die Wolfsangel im Wappen. Ihr wurden von der OSZE schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.
The leader Denis Prokopenko, he's somebody who commanded Azov, and he's the type of person who Western media says is an example of not a neo-Nazi.
Der Azov-Kommandant Denis Prokopenko ist genau der Typ, von dem westliche Medien heute gerne behaupten, er sei eigentlich kein Neonazi.
Lev Golinkin, amerikanischer Journalist und Autor, in einem Interview mit dem US-Sender Democracy Now. Golinkin hat sich auf rechtsextreme Bewegungen in der Ukraine spezialisiert.
In reality, he came out of the Kyiv soccer hooligan milieu. It's called the White Boys Club. The name speaks for itself.
Prokopenko kommt aus dem Kiewer Hooligan-Milieu, dem sogenannten White Boys Club. Ich denke, der Name spricht für sich. Er wurde oft fotografiert mit dem Totenkopfabzeichen, einem der meistverbreiteten Neonazi-Embleme, die es gibt. Er war von Anfang an bei Azov, schon ab 2014, als das im Grunde noch eine Neonazi-Gang war. Es ist verrückt, mit Bezug auf ihn zu behaupten, Azov ist nicht mehr von Rechtsextremisten beeinflusst. Wie kann es sein, dass westliche Medien, die jahrelang vor der Azov-Miliz warnten, jetzt plötzlich erklären, nein, diese Organisation ist nicht mehr rechtsextrem? Da wird etwas weißgewaschen, ohne dass es Belege dafür gibt.
Zwischen 2014 und 2022 gab es nach Angaben von Militärexperten etwa 40 ultrarechte Milizen in der Ukraine. zusammen mit dem Azov-Regiment etwa 2500 Mann. In der ukrainischen Armee dienen derzeit etwa 250.000 Soldaten. Der extremistische Anteil läge demnach bei etwa 1%. Daraus lässt sich kaum schließen, dass Neonazis in Kiew regieren. Andererseits scheint die ukrainische Armee nicht wählerisch zu sein, wenn es darum geht, Verbündete im Kampf gegen den übermächtigen Feind zu gewinnen. Ihr gehen die regulären Soldaten aus, da nimmt man, was kommt. Die kampferfahrenen rechten Milizen wurden nach der russischen Invasion in die ukrainischen Streitkräfte integriert. Das geschah in der Hoffnung, sie auf diese Weise kontrollieren und deradikalisieren zu können. Ob das gelungen ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Osteuropa-Experte Dr. Andreas Umland.
Es gibt inzwischen keine Milizen mehr in der ukrainischen Armee, die selbstständig sind. Die sind inzwischen alle integriert und sozusagen auch verwässert worden. Dieses nationalistische Image, das sie mal hatten 2014, das hat sich jetzt inzwischen verflüchtigt.
Und das renommierte Zentrum für Extremismusforschung im norwegischen Oslo kommt zu folgendem Ergebnis.
Das Azov-Regiment funktioniert nicht mehr als eine ultrarechte Miliz, sondern ist zu einer Einheit der ukrainischen Nationalgarde geworden. Es gibt darin zweifellos noch Mitglieder mit rechtsextremen Ansichten, aber dies wird inzwischen aufgehoben durch eine hohe Zahl von Rekruten, die nicht nationalistisch orientiert sind.
Das braun gefärbte Image ultranationalistischer Milizionäre hat sich offenbar seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine verändert. Aus ukrainischer Sicht sind die Kämpfer in den unterirdischen Bunkeranlagen des Azov-Stahlwerkes zu todesmutigen Helden mutiert, die bereit waren, im Kampf gegen die russischen Invasoren ihr Leben zu opfern. Ein Land im Krieg braucht heroische Erzählungen und Heldenlieder, neue und alte und manchmal auch solche, die fragwürdig sind.
This song about love, about the guy who became the warrior and go to the war.
Das ist ein Lied über einen jungen Mann, der in den Krieg ziehen muss. Er sagt zu seiner Geliebten: Verzeih, ich muss gehen und weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Habe ich dir wehgetan? Tut es mir leid, aber ich muss nun gehen. Sowas in der Art singe ich. Es ist ein altes ukrainisches Volkslied.
Dimi, 25 Jahre alt, Student an der Hochschule für Musik im westukrainischen Lviv. Die ukrainische Metropole ist immer noch eine schöne, weltoffene Stadt, auch wenn dort alle paar Wochen russische Raketen einschlagen. Nach 2 Jahren Krieg haben sich Lvivs Bewohner an den Anblick zertrümmerter Hausfassaden gewöhnt und an die Sandsäcke, die vor gotischen und barocken Kirchen aufgetürmt wurden. Aber je stärker der Krieg den Alltag zersetzt, umso stärker wächst bei den Menschen das Bedürfnis nach Heldengeschichten. Nicht weit von der Altstadt entfernt, auf dem Weg zum Hauptbahnhof, steht die monumentale Statue Stepan Banderas, 7 Meter hoch, 2007 errichtet. Bandera ist eine höchst umstrittene Schlüsselfigur im ukrainischen Nationalismus. Den einen ist er ein Freiheitskämpfer, den anderen ein Faschist. 1909 geboren, politisierte er sich wie viele osteuropäische Nationalisten im Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg. Es war die Zeit, in der die heutige Ukraine aufgeteilt war zwischen dem wiedergegründeten Polen und der revolutionären Sowjetunion.
Bandera, ja, wächst in dieser Zeit auf. Sein Vater ist ein griechisch-katholischer Priester, das heißt ein Intellektueller in dieser Zeit. Und Bandera wird zu dem Gesicht, zu dem Symbol einer Generation, die ja, sich fragt, warum ist kein ukrainischer Staat entstanden? Warum leben wir jetzt in einem polnischen Staat? Warum werden wir hier als Bürger zweiter Klasse behandelt? Was hat die Generation unserer Eltern falsch gemacht? Und sie entdecken Faschismus.
Grzegorz Rosolinski Liebe, deutsch-polnischer Historiker an der Freien Universität in Berlin, spezialisiert auf osteuropäischen Nationalismus. Er hat das Standardwerk über den umstrittenen Ukrainer geschrieben, Stepan Bandera, Kult und Leben.
Ja, Bandera und seine Generation haben den Faschismus entdeckt und wollten einen ukrainischen Faschismus. Es gab einen Prozess der Radikalisierung des ukrainischen Nationalismus und eine Suche nach einer neuen Form. Und deshalb hat man den eigenen ukrainischen Faschismus erfunden.
Bandera wird einer der Führer der sogenannten OUN, der Organisation ukrainischer Nationalisten. Die Stoßrichtung der radikalen Bewegung ist klar, gegen Polen und gegen Stalins Sowjetunion, die den Ukrainern unendliches Leid zugefügt hatte. Stalin hatte Anfang der 1930er Jahre angeordnet, die sogenannten Kulaken, selbstständige Bauern, zu enteignen und alles ukrainische Getreide im Ausland zu verkaufen. Die Folge war eine furchtbare Hungersnot, der sogenannte Holodomor, bei dem über 3 Millionen Menschen ums Leben kamen. Terror, Massenmord, politischer Mord waren zentraler Bestandteil der stalinistischen Staatsräson. Aus ukrainischer Sicht wiegt die Schuld der Sowjetmacht schwerer als alles, was den Ukrainern je angetan wurde. Der Holodomor ist ihr Urtrauma. Vor dem Hintergrund der apokalyptischen Hungersnot relativiert sich alles andere. Auch die Verbrechen der Nationalisten von der OUN.
Bandera wird zu dem Provitnik, zu dem Leiter oder zu dem Führer der Landesexekutive. Als er zu dieser Position kommt, radikalisiert sich die Organisation weiter, in dem Sinne, dass immer mehr Personen ermordet werden. Ukrainer, die des Verrats bezichtigt werden, aber auch polnische Politiker, ukrainische Politiker, die sich für die Versöhnung aussprechen. Und als der Innenminister Bronisław Pieracki ermordet wird in Warschau, gibt es eine große Verhaftungswelle in der Organisation. 100 Personen werden verhaftet, unter anderem Bandera. Und er verbringt die Zeit seit seiner Verhaftung 1935 bis zu dem Zweiten Weltkrieg im Gefängnis.
Mit Hitlers Überfall auf Polen 1939 kommt Bandera aus dem Gefängnis frei. Danach kollaboriert er zumindest zeitweise mit den deutschen Besatzern in der Hoffnung auf einen unabhängigen und ethnisch reinen ukrainischen Nationalstaat. Auch die OUN kollaboriert mit den Nazis, um zusammen mit der vorrückenden Wehrmacht die verhasste Sowjetmacht zu bekämpfen. Und sie beteiligt sich an der Seite deutscher Einsatzkommandos an Massenerschießungen zehntausender Juden und Polen.
Es gibt Überlebende, es gibt auch Organisationen, die ganz viele Berichte gesammelt haben, es gibt Historiker, die Bücher darüber geschrieben haben. Und dann hat man das ukrainischen Historikern gezeigt oder Intellektuellen oder Politikern. Und die haben das geleugnet, haben gesagt, das ist nicht passiert, das ist anti-ukrainische Propaganda. Das heißt, es gibt keine Bereitschaft in der Ukraine, sich mit der Geschichte der Gewalt in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg auseinanderzusetzen.
Die Ukraine geht in ihrer Geschichtsschreibung selektiv vor, sagt der Historiker Rosolinski Liebe. Die dunkle, faschistische Seite der OUN und Stepan Banderas werden ausgeblendet oder verdrängt. Viele sehen nur das, was sie sehen wollen. Dass seine OUN nach Kriegsende weiterkämpfte und noch bis Anfang der 1950er Jahre einen blutigen Guerillakrieg gegen Stalins Sowjetunion führte. Dass Moskau den OUN-Führer Stepan Bandera in Abwesenheit zum Tode verurteilte und zur Fahndung ausschrieb. Dass Bandera dann 1959 im deutschen Exil tatsächlich von einem KGB-Agenten umgebracht wurde. Dieser letzte Teil der Bandera-Biografie macht ihn für viele zum Helden und Märtyrer der ukrainischen Sache.
Es ist so, dass in jedem geschichtspolitischen Diskurs es Elemente der Wahrheit gibt. Und das ist so bei Putin als auch in der Ukraine. Ja, deshalb unterscheidet man zwischen Geschichtspolitik und Geschichtswissenschaft. Geschichtswissenschaft berichtet nur das, was man belegen kann. Und Geschichtspolitik benutzt Geschichte, um Politik zu machen.
Putins imperiale Rhetorik, die sich auf das untergegangene russische Großreich beruft, begegnet die Ukraine mit eigenen nationalistischen Narrativen. Und mit Trotz. In Lviv sind drei Straßen nach Stepan Bandera benannt. In vielen Städten stehen Bandera-Denkmäler. Und in Kiew wurde die Moskauer Allee in Stepan Bandera-Prospekt umbenannt. Der deutsche Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte Andreas Umland lebt und forscht in der ukrainischen Hauptstadt.
Für den übergroßen Teil der Ukraine gilt Bandera als Freiheitskämpfer. Und so wird er gesehen von den Ukrainern. Und das hat sich jetzt so ergeben, ich würde sagen, hauptsächlich durch den Krieg seit 2014 und insbesondere seit 2022, dass die Ukrainer nach Beispielen suchen, die sozusagen andere Ukrainer vorher geleistet haben, also schon vorher gegen Moskau gekämpft haben. Und viele Ukrainer würden sagen, uns kann da auch keiner reinreden. Das ist eben unsere historische Sicht. Und wir sehen das eben in dieser Art und Weise. Und andere sollen sich mit ihrer eigenen Geschichte und eigenen Erinnerungen auseinandersetzen.
Ein Land, das seit 2 Jahren gegen einen übermächtigen Gegner Krieg führen muss, ist von außen betrachtet nicht leicht zu verstehen. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger sowjetischer Unterdrückung und des andauernden russischen Angriffskriegs ehrt die Ukraine einen längst verstorbenen Nazi-Kollaborateur, Faschisten und Antisemiten. Und dennoch sind die Ukrainerinnen und Ukrainer weit davon entfernt, Faschisten und Antisemiten zu sein. Die Brodsky-Synagoge in Kiew. Ein prachtvolles jüdisches Gotteshaus aus gelbem Stein, geschmückt mit Säulen, Rundbögen und einem 7-armigen Leuchter über dem Eingangsportal. Es ist die zentrale Synagoge der ukrainischen Hauptstadt, 1898 für eine große jüdische Gemeinde erbaut. Die Ukraine war einmal das Zentrum des osteuropäischen Judentums. Von den 2,7 Millionen ukrainischen Juden wurden während des Zweiten Weltkriegs 1,5 Millionen von den Nazis ermordet. Unter deutscher Besatzung diente die Brodsky-Synagoge der Wehrmacht als Pferdestall. Nach 1945 unter Stalin wurde sie zum sowjetischen Puppentheater umfunktioniert. Erst nach der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 wurde die von Nazis und Sowjets geschändete Synagoge restauriert. Seit der Jahrtausendwende werden wieder Gottesdienste gefeiert. Aber es kommen immer weniger Juden zum Morgengebet, dem Schacharit, manchmal 30, manchmal 40. Früher waren es Hunderte. Die jüdische Gemeinde ist mit der Zeit immer kleiner geworden. Viele sind in den vergangenen Jahren nach Israel ausgewandert. Lebten Anfang der 1990er Jahre noch über 400.000 Juden in der Ukraine, sind es jetzt geschätzt etwa 200.000.
Mein Name ist David Milman.
Mein Name ist David Millmann. Ich unterstützte den Großrabbiner der jüdischen Gemeinde als Seelsorger in den ukrainischen Streitkräften.
Rabbi David Millmann ist der einzige jüdische Militärseelsorger der Ukraine. Ein kleiner, stämmiger Mann, der die Uniform mit dem blau-gelben Abzeichen trägt, dazu eine randlose Brille. Er ist oft im Frontgebiet unterwegs, um den etwa 1500 jüdischen Soldaten in der Armee beizustehen.
Erst vor kurzem haben wir in der jüdischen Gemeinde von Lviv einen jungen Mann beerdigt, der sich freiwillig zu den Streitkräften gemeldet hat, um sein Land zu verteidigen.
Rabbi Millmann holt sein Handy aus der Brusttasche und zeigt Bilder der Beerdigung. Einen Sarg, bedeckt mit dem Davidstern und einer ukrainischen Fahne. Trauernde Soldaten. Er erlebt das immer wieder. Jüdische Soldaten, die im Kampf gegen Russland verwundet werden oder fallen. Und nichts erscheint ihm absurder als Putins Behauptung, die Ukraine sei infiziert von Faschismus und Antisemitismus. Hätte Putin recht, sagt David Millmann, warum kämpfen wir als Juden dann gegen ihn und nicht für ihn?
Ich weiß nicht, was in Putins Kopf vorgeht. Wahrscheinlich weiß das überhaupt niemand mehr. Wozu braucht er ukrainisches Territorium? Wo führt das hin?
Gäbe es, wie Putin und seine Propagandisten immer wieder behaupten, tatsächlich eine starke faschistische Unterströmung in der Ukraine, während Staat, Armee und Gesellschaft tatsächlich von Nazis zersetzt, die jüdische Gemeinde bekäme es wohl als erste zu spüren.
Seit
Kriegsbeginn behauptet Wladimir Putin, die Ukraine entnazifizieren zu müssen. Der Kampf gegen die angeblichen Neonazis in Kiew ist das immer wiederkehrende Leitmotiv seiner Rede. Die Glaubwürdigkeit von Kriegspropaganda besteht immer auch darin, dass sie eine Spur Wahrheit enthält. Und so liefert der ukrainische Kult um Stepan Bandera genau den Stoff, den Putins Propagandamaschine benötigt. Das Putin-Regime selbst hat übrigens kein Problem mit Rechtsextremisten innerhalb und außerhalb Russlands. Es wird seit Jahren von rechtsradikalen Parteien in Frankreich, Italien und auch in Deutschland hofiert.
Die Ukraine ist hier, was den Rechtsextremismus betrifft, eher eine positive Überraschung, weil eben man normalerweise etwas erwarten würde, wie es zum Beispiel in Serbien passiert ist, wo also in den 90er Jahren schon rechtsradikale Parteien sehr stark waren, oder auch in Russland und eben auch in anderen Ländern, wo eben Rechtsradikale über Jahrzehnte immer wieder gute Wahlergebnisse einfuhren. Bei den letzten Wahlen haben sich die ukrainischen Rechtsradikalen 2019 zum ersten Mal in eine Einheitsliste vereinigt und haben dann als einheitlicher Block 2,1% bei den Parlamentswahlen erhalten. Also es gibt jetzt eine Parlamentsabgeordnete, die der Svoboda-Partei zugerechnet wird. Ich glaube, die ist nicht offiziell Mitglied der Svoboda-Partei, also eine Vertreterin dieses Spektrums.
2,1% für den rechten Block, sagt der Politologe Andreas Umland. Es sieht fast danach aus, als habe die Ukraine weit weniger Probleme mit Rechtsextremismus als Deutschland.